das schöne Lied. Also, dass ihr es gesungen habt, meine ich. Das Lied ist ja nicht von euch. Lea und Lars, das sind die beiden, die jetzt für alle 12- bis 15-jährigen Teens ein Extra-Programm anbieten. Wenn ihr da mitgehen wollt, dann könnt ihr jetzt mitgehen. Ansonsten schweigt für immer. Nein. Gut. Eine kleine Klarstellung, das kommt ja auch manchmal in der Presse oder bei den Nachrichten. Also ich habe in der letzten Woche anscheinend etwas nicht deutlich genug gesagt. Also ich wollte auf keinen Fall sagen, dass irgendwer von dem Angebot Gottes ausgeschlossen ist, mit ihm Gemeinschaft zu haben, sondern dass die Einladung, mit ihm zu leben, an alle Menschen rausgeht. Also da gibt es keine Einschränkung. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Und jetzt bete ich. Lieber Vater, ich danke dir sehr dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, dass es sich lohnt, dich anzubeten, in deine Nähe zu kommen, sich mit dir auseinanderzusetzen, zu fragen und mit dir zu reden. Und ich möchte dich bitten, dass wir das heute hier erleben, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass wir nicht nur so darüber diskutieren und rätseln, sondern dass wir uns da wirklich drauf einlassen können, auch wenn uns das vielleicht noch fremd vorkommt. Ich möchte dich bitten, dass wir deine Nähe erleben. Amen. Ja, Günther hat es schon gesagt, nachdem wir Abel, Henoch und letzte Woche Noah schon hier behandelt haben, dann darf er nicht fehlen. Abraham. Dafür sind mir ein paar schlechte Witze zu eingefallen, die habe ich alle gestrichen. Aber Abraham, das ist der Glaubensheld. Und wenn ich am Anfang ein paar Mal Abram sage, dann extra, das erkläre ich aber später. Er nimmt im Alten Testament ganz am Anfang im ersten Buch der Bibel schon eine Menge Platz ein und im Hebräer 11, dieses Buch, über das wir hier in dieser kleinen Serie nachdenken wollen, nimmt er auch den größten Platz ein. Natürlich, Abram ist der Glaubensheld, der Vater des Glaubens, so wird er beschrieben an einer Stelle und das stimmt ja auch. Und dreimal kommt in diesem Abschnitt, der sich mit Abraham beschäftigt, diese Aussage aufgrund seines Glaubens. Und dann wird was aufgezählt und ich dachte, wenn das schon dreimal so kommt, aufgrund seines Glaubens, dann mache ich daraus auch drei Punkte. Mein erster Punkt heißt Glaubensgehorsam, mein zweiter Glaubensmigrant und der dritte heißt Glaubenswahnsinn. Also diese drei Punkte, über die wollen wir nachdenken und ich habe ein kleines persönliches Ziel und ich hoffe, ich erreiche es heute, weil heute ist die letzte Gelegenheit dafür. Ich möchte gerne, dass ihr nach diesem Monat Hebräerbrief ein Vers auswendig könnt. Ich weiß jetzt nicht, also das gilt natürlich nur für die, die jeden Sonntag da waren und zwar den ersten, da steht nochmal die Definition von Glauben. Ich habe sie jeden Sonntag zweimal vorgelesen, das mache ich sonst nicht. Also ich sehe schon, dass einige es gerade ausprobieren, ob sie es können. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was da in diesem Satz alles drinsteckt, das wird einem, glaube ich, erst bewusst, wenn man ihn nochmal aufschreibt, noch in Ruhe nochmal liest. Lade ich alle zu ein, Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Die Definition von Glaube, die passt auch außerhalb des christlichen Glaubens eigentlich wunderbar. Mein erster Punkt, Glaubensgehorsam. Eltern und Lehrer und vielleicht auch noch andere Leute, die sich das gut vorstellen können, die kennen diese Frage, warum? Wenn Kinder kommen, warum? Und dann sagt man etwas, ja, mach das jetzt bitte, warum? Oder die Lehrer schreibt das jetzt bitte auf, warum? Und irgendwann, wenn man das zu oft hört, dann sagt man, weil ich das sage. Das ist der Grund. Weil ich das sage, weil ich das zu sagen habe, könnte man ja auch sagen. Und irgendwie heißt das ja auch, weil ich die Macht habe, das zu sagen. Weil ich hier der Bestimmer bin und das sagen kann, weil ich am längeren Hebel sitze. Deshalb machst du das jetzt. Und da kannst du jetzt noch 100-mal warum sagen, egal, du machst das jetzt. Wenn wir an christlichen Glauben denken, dann ist das ja immer alles sehr mehr so in rosa, mit Liebe und verständnisvoll und Barmherzigkeit. Und Glaubensgehorsam, das schmerzt ja fast ein bisschen in den Ohren, oder? Ah, das hört sich nicht so richtig kompatibel an. Ich habe letzte Woche schon einiges dazu gesagt und wir singen hier immer so schöne Lieder und dann kommt da, ah, du bist der Herr und du verdienst es, haben wir eben gesungen, angebetet zu werden und so. Und da muss man sich ja schon fragen, was heißt denn das eigentlich? Wenn ich zu jemandem sage, du bist der Herr, dann ist der ja der Bestimmer, wenn ich das dann sagen sollte. Und dann bedeutet das ja, wenn ich sage, du bist derjenige, der über mein Leben bestimmen darf, dann darf der auch sagen, was ich zu machen habe. Ich mache, was du willst, heißt das eigentlich. Du bist der Herr meines Lebens, du darfst mir auch was sagen. Das erlaubt man vielleicht gar nicht so viel. Manchmal muss man, also wenn man jetzt angestellt irgendwo ist, dann muss man das ja tun. Das ist der Arbeitsauftrag, bitte erledige das. Wenn man das zu oft verweigert, dann hat man viel Freizeit danach wahrscheinlich. Aber erstmal ist das dann so. Man ist weisungsbefugt, heißt das dann ja. Aber ich glaube, dass das mir, vielleicht könnt ihr euch da einklinken, manchmal ein bisschen zu schnell rausrutscht. Ja. Ich weiß noch an manche Gebetsgemeinschaften, wo man zusammensaß und viele gebetet haben und manche fast bei jedem Luftholen Herr gesagt haben. Und ich dachte, wow, das finde ich jetzt auch ein bisschen too much. Was heißt denn das? Ist das vielleicht zu schnell, zu unbedacht rausgesagt, Herr? Du bist der Herr meines Lebens, in Klammern, wenn es mich nicht einschränkt. Und nicht meinem Willen widerspricht, dann können wir gemeinsame Sache machen. Das ist nicht damit gemeint, glaube ich. Nach den ganzen Leuten, die wir schon jetzt ein paar Mal gehört haben, Henoch und Abel und so, dann steht dann Abraham. Aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er zog fort an einen Ort, den er als Erbbesitz bekommen sollte. Er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Das ist dieses Erste aufgrund seines Glaubens. Und wenn man es ein bisschen genauer haben will, kann man ja zum Glück die Geschichte im Alten Testament dann lesen. Im Genesis 12 steht, und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Da erschien der Herr dem Abram und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Wenn man diese alten biblischen Geschichten liest, dann klingt das immer alles sehr unproblematisch, finde ich. Ja klar, hat Gott zu ihm gesagt und ist er losmarschiert. Völlig unproblematisch. Und wenn Gott dann etwas sagt, dann muss man das ja auch tun. Ist ja der Herr, hatten wir ja eben schon mal. Aber auch der Mann Abraham vor vielen tausend Jahren hat ja seine Heimat verlassen. Das kam ja auch ganz deutlich. Familie und alles, deine Kollegen, ich weiß gar nicht, was er vom Beruf war. Aber all die Sachen, lass das mal hinter dir. Deine Dorfgemeinschaft, Stadtgemeinschaft, Nachbarn, lass das mal einfach alles hinter dir. Die Stadt Ur, aus der er kommt, das liegt im heutigen Irak in der Nähe vom Persischen Golf, ganz schöne Stadt, haben wir ausgegraben und festgestellt, die hatten Fußbodenheizung, die hatten gepflasterte Straßen, die hatten Tempel, die hatten da kulturell einiges zu bieten. Das war wie so ein Zentrum der Gegend da. Der ist also nicht aus der Öde weggegangen, wo es einem vielleicht nicht so schwer fällt, sondern du, Abram, lass jetzt mal dein schönes, bequemes Leben hinter dir und geh mal dahin, wo du noch gar nicht weißt, wohin. Abenteuer erleben. Gib alles auf. Ich glaube, das war für Abram nicht leichter als heute. Ich glaube, er war für den nicht weniger schmerzhaft, als wir das heute vielleicht so empfinden würden. Glaube bedeutet ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Abraham hat Gott vertraut, ihm geglaubt und deswegen geht er. Ich habe nichts gemacht. Gut. Deswegen geht er. Für ihn steht das, was Gott will, über allem. Und man bekommt so eine Ahnung, was für ein Glauben der Abraham gehabt haben muss, dass der hat doch auch seinen Plan gehabt für sein Leben. Der wollte doch auch wahrscheinlich hier noch ein Haus kaufen und dann in Immobilien und vielleicht noch eine Fußbodenheizung und was weiß ich alles machen. Und dann sagt Gott in seiner Situation, so und jetzt gehst du wohin? Ich sag dir aber noch nicht genau wo. Und kriegt ihr auch Versprechen, wird es gut für dich sein. Und trotzdem geht er, und wenn ich jetzt schon da mich einklinke mit meinem Leben, dann denke ich, oh, das wäre mir schon schwer gefallen. Es fällt mir schon viel schwerer, nur kleine Annehmlichkeiten aufzugeben. Okay, der zweite Punkt, Glaubensmigrant. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in einem Land, in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten zusammen mit Isaak und Jakob, die Miterben seiner Verheißung waren. Er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundstein erbaut ist, die Stadt, deren Planer und Gründer Gott selbst ist. So lesen wir es im Hebräerbrief Kapitel 9 und 10. Diese drei Stationen, die hier aufgegriffen werden aus dem Leben von Abraham, die spitzen sich immer weiter zu. Geh erstmal, ist schon weit, und dann lebe in diesem Land. Jetzt bist du da angekommen und das Land, das hatte noch keine Fußbodenheizung. Da waren noch keine gepflasterten Straßen, da war eigentlich gar nichts. Er lebte in Zelten. Sicherlich waren diese Zelte jetzt keine Iglu-Zelte, wie wir uns das vorstellen, schon so Wohnzelte, aber trotzdem war das was anderes als das, was er vorher kennengelernt hatte. Bevor wir den Abraham jetzt zu sehr in den Himmel loben, er hatte auch seine Tiefpunkte. Es gab genug Punkte, an denen sein Glaube auch nicht so groß war. Das war ein normaler Mensch, der auch an manchen Stellen versagt hatte. Aber an diesen entscheidenden Punkten, da war sein Glaube sehr präsent. Was es bedeutet, als Fremder in einem Land zu leben, das man eigentlich nicht kennt, wo die Kultur anders ist, das können euch hier in unserem Gottesdienst einige sagen, das könnt ihr auch in 2,5 Stunden hier mit den Leuten besprechen, die dann hier einen Gottesdienst feiern, die geflüchtet sind aus ihren Heimat und dann aus ihrer Heimat und hierher kommen und dort erstmal als Fremde leben. Die damit verbundenen Schwierigkeiten, die Veränderungen, die Anfeindungen. Glaube fordert auch Opferbereitschaft. Zu tun, was Gott will, bedeutet nicht immer im Plüsch gepackt irgendwo hingebeamt zu werden, sondern auch das Wandern ist ja mal anstrengend. Der ist ja nicht nur mit 2 Leuten losmarschiert, sondern da war ja ein ganzer Tross von Leuten, der da mitmarschiert ist in der damaligen Zeit. Es war nicht so leicht. Es forderte Opferbereitschaft und das ist bis heute nicht anders geworden. Abraham hat daran geglaubt, was Gott ihm versprochen hat. Das hat er festgehalten. Das hat er nicht losgelassen, obwohl er es nicht schriftlich hatte. Davon gehe ich jedenfalls aus. Er hat dementsprechend gelebt. Dann ist ja dieser interessante Einwurf, die kommende Stadt. Ich glaube, dass Gott ihm da schon so einen kleinen Ausblick gibt. Also die Wüste, das wird nicht alles sein. Oder diese Gegend, in der du lebst, meine ich. Das war ja keine Wüste. Es kommt noch eine andere Stadt. Da kommt etwas Ewiges. Da kommt etwas, das wird noch größer sein, weil ich selbst diese Stadt bauen werde, sagt Gott. Der Himmel. Vielleicht auch schon eine Ankündigung auf Jesus selbst oder auf seine Gemeinde. Auf jeden Fall ein Ort der Nähe Gottes. Ein Ort, an dem wirst du mit mir Gemeinschaft haben, steckt hinter dieser Verheißung. Ungeteilt, ohne Vermittlung und Einschränkung. Abraham hatte in seinem Glauben das Ziel dieser Gottesnähe. Er wollte immer Gott nah sein. Das erste aufgrund seines Glaubens heißt, er zog fort. Und bei dem zweiten, da lesen wir, er lebte dort, wo Gott hin wollte, weil er sich nach dieser Gottesnähe sehnte. Und jetzt der dritte Punkt, ihr merkt schon, dass ich hier ein bisschen durchhaste. Der dritte Punkt, jetzt schon, nach wenigen Minuten, weil es auch der längste ist. Diesen Text würdet ihr euren Kindern vielleicht nicht zum Schlafengehen vorlesen. Diesen Text würdet ihr vielleicht, wenn Leute sagen, Mensch, wo könnte ich denn mal in der Bibel ein bisschen lesen? Ich hätte doch mal Lust, da reinzugucken. Du redest immer so. Dann würdet ihr wahrscheinlich diesen Text nicht empfehlen, der jetzt kommt. Schätze ich. Das liegt vielleicht daran, dass wir selbst das nicht so richtig verstehen, was das soll. Weil wir selbst nicht so ganz nachvollziehen können, warum diese Geschichte so von Abraham erlebt werden musste. Aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaak als Opfer dar, als er auf die Probe gestellt wurde. Er wollte also seinen einzigen Sohn als Opfer darbringen. Dabei hatte ihm Gott doch das Versprechen gegeben und zu ihm gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Daher hat er Isaak auch als Sinnbild dafür lebendig zurückbekommen. Wer die Geschichte kennt, muss schon feststellen, die ist bewegend und sie ist gleichzeitig auch ziemlich fremd, wenn man sich das so anschaut. Vielleicht können wir uns das nicht vorstellen, dass Menschen geopfert werden sollen, obwohl das in vielen Kulturen durchaus üblich war. Und dort, wo er herkam, der Abraham, da war das durchaus eine Methode, die Götter milde zu stimmen. Vielleicht wundern wir uns bei der Geschichte nicht nur darüber, sondern auch über den Glauben von Abraham, dass er das tatsächlich machen will. Wirkt ein bisschen fanatisch, finde ich. Viermal, ich habe es nochmal nachgeguckt in diesen paar Kapiteln, viermal sagt Gott zu Abraham, aus dir wird ein unzähliges Volk entstehen. Da kommen diese Beispiele mit den Sternen am Himmel, mit dem Sand am Meer. So zahlreich wird dein Volk sein, deine Nachkommen, alles was nach dir kommt. Kinder, Kindeskinder und so weiter. Er ändert sogar seinen Namen von Abram, das bedeutet erhabener Vater, zu Abraham. Das bedeutet Vater der Völker oder der Nationen. Abraham und Sarah sind uralt. Sie können keine Kinder mehr bekommen. Und dann sagt Gott dazu in Genesis 18, Vers 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wieder so eine Sache, wo wir nein, natürlich nicht sagen. Nur wenn es praktisch wird, dann wird man schon ein bisschen kleinlauter. Und wenn jetzt hier jemand herkäme, uraltes Ehepaar und sagt, ja, wir bekommen noch mal Kinder, ja. Theoretisch ist Gott nichts unmöglich. Praktisch unmöglich. Abraham und Gott hatten irgendwie so eine besondere Beziehung. Das steht schon fest, glaube ich. Das lief immer nach so einem Schema ab. Abraham gibt Gott die Ehre. Er opfert ihm auch was. Er hat dafür die Verheißung bekommen und hat auch Bestätigung bekommen. Aber das war so ein Dialog, in dem die standen. Und wir merken, dass diese besondere Beziehung auf Vertrauen aufgebaut war. Und auf die guten Erfahrungen. Auch im Versagen wusste Abraham, dass Gott ihn nicht fallen lässt. Und er hatte ja diese Tiefpunkte, sondern er wusste, Gott meint es gut mit mir. Deswegen wurde aus diesem Glauben auch Gehorsam, weil das seinen echten Glauben tatsächlich bewiesen hat. Und dann kommt dieser Auftrag, in Genesis 22, Vers 2 steht, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, nochmal extra betont, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Ich weiß nicht, was das mit meiner Gottesbeziehung gemacht hätte, ganz ehrlich. Und ich weiß auch nicht, was das für eine Nacht war für Abraham, ob der geschlafen hat. Man kann sich es eigentlich nicht vorstellen. In diesem ganzen Text lesen wir dreimal deinen einzigen Sohn. Diese Betonung, nichts gegen Ismael, das war ein Versuch einer dieser Fehltritte, wo er gesagt hat, na gut, meine Frau ist zu alt, dann nehme ich mir meine Magd und da ist der Ismael entstanden. Das war nicht der, auf dem die Verheißung beruhen. Dein einziger Sohn meinte diese Verheißungslinie. Und fassungslos fragen wir, warum? Warum soll er jetzt seinen Sohn opfern? Was ist das denn für ein Auftrag? Was wird denn dann aus der Verheißung? Da stand doch die Nachkommen Isaaks, ja, wenn wir den jetzt aber töten, dann bleibt da nichts. Was ist das für ein Gott? Ich habe mich gefragt, für wen ist diese Probe denn eigentlich? Das steht so als Probe. Warum soll der das machen? Am Ende geht die Geschichte ja gut aus. Also der Isaak wird nicht geopfert, weil im letzten Moment Gott eingreift, stopp. Und dann hat sich ein Widder im Gebüsch verfangen und wie zufällig, da kann er den nehmen. Da haben wir ja schon Probleme, wenn ein Tier, naja, aber Gott brauchte die Probe nicht. Jedenfalls nicht, wenn Gott Gott ist und alles weiß. Dann wusste er doch, dass er auf Abraham zählen konnte. Für wen war also diese Probe? Es kann nur für Abraham selbst gewesen sein. Und er befindet sich ja in einer tollen Gesellschaft. Jesus selbst wurde in der Wüste versucht, auf die Probe gestellt, als er als Mensch hier war. Petrus wurde auf die Probe gestellt. Bestandene Prüfungen machen mit Menschen etwas. Wenn ich etwas durchlebt habe, dann verändert mich das. Bestandene Glaubensprüfungen lassen meinen Glauben wachsen. Wenn ich an Gott festgehalten habe und ich spüre, ja tatsächlich, das funktioniert, das trägt mich, dann werde ich auch erleben, dass das in meinem Glauben ein Wachstum bewirkt. Ich habe mich gefragt, ja, was war da mit dem Isaak? Der hatte einen Schaden fürs Leben. Der lag ja schon gefesselt auf dem Brandaltar. Man kann später von Isaak lesen, dass er ein gutes und erfülltes Leben hatte. Also war das anscheinend ohne Folgeschäden für ihn. Aber was denkt Gott zu dieser komischen Kinderopfergeschichte? Man kann, zum Glück ist die Bibel ja ziemlich dick und da kann man an anderen Stellen ein paar Sachen finden. Zum Beispiel in Jeremia 19, Vers 5, da spricht sich Gott eindeutig gegen Kinderopfer. Gott will das Opfer des Isaak nicht haben. Er wollte das nicht haben, das war nur eine Sache zwischen ihm und Abraham. Sie sind 3 Tage bis zum Berg marschiert, von da, Beersheba kommen die her, wer sich da auskennt, das ist im Süden. Und dann kommen sie an diesen Berg, an diesem Gebirge Moria, in der Nähe von Salem, heutigen Jerusalem, an. Und dann sagt Abraham zu den Knechten, die auch mit dabei waren, etwas ganz Interessantes. Er sagt, ab hier wollen der Knabe, Isaak, wie alt er war, weiß man nicht, vielleicht so 10 oder so, und ich alleine weitergehen, wartet hier, bis wir wiederkommen. Da steht er. Und in Hebräer 11, Vers 19, ich habe es vorhin schon vorgelesen, stand, Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Daher hatte er Isaak auch als ein Sinnbild dafür lebendig zurückbekommen. Abraham konnte den Weg nur gehen, weil er an die Verheißung glaubte, dass Gott stärker ist als der Tod. Was wir hier sehen, ist schon wieder so ein Vorgriff auf das, was durch Jesus geschehen soll. Die Prüfung war für Abraham irgendwie wichtig, für das, was noch passieren sollte. Und er selbst weiß, ich hätte selbst das Liebste in meines Lebens nicht verschont für Gott. Nichts ist mir wichtiger als du. Dass, wenn Abraham zu Gott Herr gesagt hat, dann war das ein Herr mit absolut praktischen Überzeugung, mit einer absolut praktischen Überzeugungskraft. Das hat er nicht theoretisch gemeint. Glaube ist das Kernthema des Lebens von Abraham. Wie gehen wir mit unseren Prüfungen um? Manchmal, oh, dann geht es mir nicht so gut. So eine gefährliche Männergrippe, dann fragt man schon mal schnell, oh, warum ich, Gott? War das nötig? Aber es können auch ganz ernsthafte Dinge sein, ernsthafte Erkrankungen. Und dann sind diese Fragen. Oder wenn Leid anderer in meinem Umfeld geschieht, warum das denn jetzt? Dann ist das überhaupt nicht mehr lustig. Bleiben wir dann in unseren Gedanken treu? Können wir dann noch glauben, dass Gott gut und gerecht ist? Können wir daran festhalten? Vielleicht ist unser heutiges Opfer, was wir bringen können, viel mehr Zeit oder Begabung, die wir haben, Gott zur Verfügung stellen. Vielleicht fragen wir uns auch, was ist denn mit diesen Prüfungen, die wir so erleben in unserem Leben, wenn es nicht so rund läuft? Dann kann man vielleicht diesen Gedanken nochmal hervorkramen und sagen, ey, das ist für mich. Das wird meinen Glauben stärken. Und nur so kann man auch verstehen, fällt mir jetzt gerade ein, Jakobus, ganz am Anfang, glaube ich, steht das, freut euch über mancherlei Anfechtung, Prüfungen, wenn ihr sie bewährt, dann wenn ihr euch darin bewährt, also das durchlebt, mit Gott festhaltet, im Glauben und Vertrauen, dann wird das euch in eurer Beziehung zu Gott näher bringen. Der Text steht im Alten Testament. Das ist immer, finde ich, in solchen Fällen ganz gut. Das war ein Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Es gibt noch andere Bünde, aber es gab noch einen neuen, einen letzten Bund, den hat Gott durch Jesus Christus mit uns geschlossen. Und ich möchte euch zum Abschluss etwas vorlesen von Pfarrer Wilhelm Busch. Der hat Folgendes geschrieben. Und auch für die Bibelkenner kommt wahrscheinlich jetzt eine kleine Überraschung. Jahrtausende sind seit dieser Geschichte ins Land gegangen. Das Land Moria, es ist die Gegend um Jerusalem her, hat manche Veränderungen erfahren. Da wird auf jenem geheimnisvollen Berg wieder ein Altar aufgerichtet und wieder schickt sich ein Vater an, seinen geliebten Sohn zu opfern. Diesmal ist der opfernde Vater der heilige Gott selbst. Und das Opfer ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wo einst Abraham seinen Isaak band, da steht nun Jesus, gebunden und zum Opfer bereit. So ist Isaak ein Vorbild auf den gekreuzigten Christus. Aber wie viel wunderbarer ist das, was in Jesus geschieht. Gott aber opferte sein Liebstes einer Welt, das ihn verachtete und beleidigt hat. Einer Welt, die ihn gehasst und verspottet hat, die ihn vergisst und wie einen bösen Knecht behandelt. Einer Welt, die nicht wert ist, dass man sie liebt. Einer Welt, die bestialisch, gemein, niedrig, entsetzlich ist, die so ist, wie wir sind. Also hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Was für eine unermessliche Liebe muss das sein, wenn die Menschen auf den Jammer der Welt zeigen und rufen, da seht, Gott liebt uns nicht mehr, dann weisen wir auf das Kreuz und rufen, oh seht, wie sehr er uns liebt. Gott hat seinen Sohn geopfert an dieser Stelle. Wisst ihr, was für mich bleibt von Abraham und seinem Glauben als Vorbild, als Glaubensheld? Egal was passiert ist, der wurde gesegnet, hat viel Gutes erlebt. Egal was schlecht in seinem Leben gelaufen ist. Er hat niemals losgelassen und seinen Glauben in Frage gestellt, egal was um ihn herum passiert. Und er hat es sehr ernst gemeint, wenn er gesagt hat, Christus oder Gott ist mein Herr. Woran er geglaubt hat, war eigentlich die Auferstehungskraft. Gott sagt, nichts ist mir unmöglich. Und wenn wir als Christen heute einen Kernpunkt haben, den wir nicht wegnehmen können, die Energiequelle für unseren Glauben, dann ist das die Auferstehung. An der entscheidet sich alles. Wir haben es gerade im Entdeckerkurs am Donnerstag besprochen. Es wäre kein Problem, wenn wir bis Karfreitag gegangen wären, dann hätte Jesus ein tolles Leben geführt, ein Vorbild für viele Menschen. Und dann wäre er gestorben, auch ein bisschen heldenhaft, weil er nicht klein beigegeben hat. Aber dann wäre er gewesen wie alle. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Der Unterschied geschieht dann zwischen Karfreitag und Ostern, an Ostern, als Jesus aufersteht, nachdem er tot war. Das ist die Kraft Gottes, der nichts unmöglich ist. Und das, was Abraham erlebt hat, das war vielleicht nicht nur für ihn, sondern für Generationen später, damit sie eine Ahnung davon bekommen, dass Gott eine Kraft hat, die Totgeweihte oder Tote lebendig gemacht. Machen kann. Und ich möchte euch sehr einladen, euch auf diesen Glauben einzulassen. Gott ist ein guter und gerechter Gott. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann können wir es damit auch sagen, jawohl, zu dem Gott will ich gehören. Ich möchte, dass das, was am Kreuz geschieht, was wir hier ja auch feiern mit Brot und Wein, das soll in mir geschehen. Wir dürfen das heute essen und aufnehmen als Zeichen, ich hänge mich auch mit ans Kreuz, weil da mein Jesus hängt. Und ich möchte, dass er mein Herr ist. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir diese Geschichte bekommen haben, ungefiltert, schwierig zu verstehen, und manchmal tut uns das ein bisschen weh, wenn wir das lesen. Aber ich möchte dich bitten, dass wir das da auch verstehen können, was dahinter steckt. Dieser Glaube an dich, dieses nicht loslassen wollen, dieses unbedingt zu dir gehören wollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Glauben schenkst, dass wir zu dir kommen können mit unserem Unglauben und der Bitte, Herr, schenk uns Glauben. Schenk uns deine Gegenwart. Amen. Lasst uns Gott anbeten und loben mit diesen Liedern. Ihr könnt aufstehen.